grüße euch. Ich freue mich auch, Wolfgang hat schon gesagt, zurück aus dem Urlaub. Ich freue mich, dass wir wieder Gemeinde zusammen leben können, Gottesdienste feiern können und alles, was dazugehört. Wir haben Ende August und das bedeutet, wir haben bald September. Und mir ist eingefallen, ich habe eine Inspektion zu machen bei unserem großen Fahrzeug. Und Inspektion ist immer so eine Sache, ne? Oder zum TÜV zu gehen, man weiß nie, was kommt dabei raus, wie viel Geld muss man investieren, was muss man erneuern. Ich weiß nicht, ob ihr eure Inspektionsdaten von euren Fahrzeugen kennt oder ob ihr den Aufkleber auf dem Schirm habt. Genau. Oder ihr habt ein Auto, das ja so eine Warnblinkanzeige anzeigt, wenn eine Inspektion dran ist. Ja? Eine Inspektion ist nervig, sie ist verunsichernd, aber sie ist nötig. Weil eine Inspektion bedeutet, dass man hineinschaut. Ne? Inspektion heißt hineinschauen. Dass Schwachstellen aufgedeckt werden. Wie ist das mit der Bremse? Wie ist das mit der Leuchte, mit der Lampe? Funktioniert das noch? Und dass man dann Schwachstellen beseitigt. Das ist also etwas Positives. Ich finde, solch eine Inspektion sollte auch immer wieder mal eine Gemeinde durchführen. Nicht von außen, sondern von innen. Dass wir als Gemeinde miteinander hineinschauen in unsere Gemeinde. Und gucken, was ist wirklich hilfreich, was ist wirklich sinnvoll. Dass wir uns mal fragen und innehalten, was ist uns wichtig eigentlich für die Zukunft? Welche Werte sind uns bedeutsam? Welche Glaubensüberzeugungen tragen uns eigentlich? Welche Ziele haben wir, die uns beflügeln? Und dann auch zu fragen, was heißt das denn für unsere konkrete Arbeit, für unsere Arbeitsfelder? Und ich freue mich darauf, in 4 Wochen beginnt unser Gemeindeentwicklungsprozess, wo wir mit diesen Fragen umgehen. Und das sind keine Fragen, die von außen jemand mitbringt, sondern das sind die Fragen, die wir haben. Die werden wir dann gemeinsam entwickeln und auch hoffentlich beantworten. Inspektion. Ich habe mich gefragt, was käme eigentlich dabei raus, wenn Gott eine Inspektion in unserer Gemeinde vornehmen würde? Was würde er sagen? Wo wäre er begeistert? Wo wäre er auch kritisch? Ich glaube auf jeden Fall, dass Gott wertschätzend wäre, ermutigend wäre. Dass er mit einem Blick der Liebe auf unsere Gemeinde schauen würde. Davon bin ich überzeugt. Es gibt aber auch eine andere Seite. Und beim Propheten Amos wird erzählt, dass Gott beim Volk Israel mal eine Inspektion durchgeführt hat. Dass er sich ihre Gottesdienste angeschaut hat, ihr Kirchenjahr, ihre Tempelaktivitäten und so weiter und dass er eine Inspektion durchgeführt hat. Und diese Inspektion, was dabei rausgekommen ist, möchte ich gerne lesen aus dem Propheten Amos, ein Zeitgenosse übrigens des Jesaja, von dem wir eben schon einen Text hörten. Ihr könnt den Text mitlesen. Gott spricht, ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste, mag ich nicht riechen. Auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keine Gefallen an euren Speiseopfern. Und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Das ist ein Schock. Was für harte Worte und das für Gott, das von Gott. Vor dem Gottesdienst fragte ein Mitarbeiter, muss das denn sein? Diese harten, scharfen Worte in einem Gottesdienst, der doch ermutigen soll. Das passt doch nicht zu Gott. Gott ist doch liebevoll. Gott ist doch ein Gott, ein liebevoller Vater, ein guter Hirte, einer, der ermutigt. So kennen wir Gott doch gar nicht. Ja, Gott ist unser liebevoller Vater. Er ist der gute Hirte. Aber Gott ist nicht zahm. Gott ist manchmal nicht diplomatisch. Gott macht manchmal schwarz oder weiß auf. Gott findet manchmal unmissverständliche Worte. Durch die Propheten im Alten Testament besonders, aber auch durch Jesus, legt Gott den Finger in die Wunde und das tut er hier. Und wir haben jetzt die Entscheidung, ob wir sagen, das lasse ich nicht an mich ran, das ist mir zuwider, das will ich mir nicht gefallen lassen, das überfordert mich. An solch einen Gott will ich auch nicht glauben, das passt nicht zu meinem Gottesbild? Oder sage ich, ja, ich lasse das zu, ich lasse diese Inspektion mal zu, ich will darauf hören, auch wenn diese Worte so hart sind, so scharf sind, ich will darauf hören und mich in Frage stellen lassen. Ich will offen sein für Veränderung, dass Gott auch kritisch in mein Leben hineinreden kann und nicht nur mir Honig ums Maul schmiert. Bist du offen für Inspektion? Doch um was geht es hier eigentlich? Was kritisiert Gott an dem Glauben und an der Religion Israels? Warum ist er so kritisch? Warum ist er so auch verurteilend? Es geht ihm um das Gemeindeleben und um die Frömmigkeit Israels. Die Juden hatten auch eine Frömmigkeit. Sie hatten auch ein Kirchenjahr. Es gab das Passafest, das an den Auszug aus Ägypten erinnerte. Es gab das Laubhüttenfest, das erinnerte an die Wanderung durch die Wüste. Es gab den großen Versöhnungstag. Es gab das Erntedankfest. So wie wir ein Kirchenjahr haben, hatten auch die Juden ein Kirchenjahr. Und da sind die nach Jerusalem gepilgert zum Tempel und haben das gefeiert. Juden hatten auch Gottesdienste, gerade im Tempel. Im Tempel wurde geopfert, im Tempel wurden Lieder gesungen, Psalmen gesungen. Also all das, was wir auch so ein bisschen kennen aus unserer Religion, hatten die Juden auch. Und hier sagt Gott, das lehne ich zutiefst ab. Das Ganze hat jetzt aber einen Haken. Denn genau diese Dinge hat Gott ja angeordnet. Denn diese Opfer und diese Festtage, das waren ja nicht die Ideen der Juden, sondern Gott hatte ja vorgeschrieben, dass genau das getan werden sollte. Ne? Wenn ihr euch mal was zumuten wollt, dann lest mal das dritte Buch Mose. Da findet ihr exakt ganz genau, wie ein Hohepriester gekleidet sein muss. Welche Opfer gebracht werden müssen, wann und wie. Wie der Tempel aussehen muss, wie er gebaut sein muss. Alles haarklein vorgeschrieben. Wie kann Gott also etwas kritisieren, was er doch selber angeordnet hat? Das ist doch irgendwie widersprüchlich. Warum diese scharfen Töne? Warum beklagt er sich? Wurden die falschen Tiere geopfert? Nein, alles bestens. Die Juden haben pingelig drauf geachtet. Waren die Harfen nicht gestimmt? Oder lagen die Sänger mit ihren Tönen daneben? Nein, alles bestens. Hat man die Feiertage falsch gefeiert? Am falschen Zeitpunkt, zu kurz, zu lang? An der falschen Stelle im Jahr? Auch hier, alles bestens. Sie haben alles richtig gemacht in ihrer Religion. Gott, wo ist also dein Problem? Kann man fragen. Und das drängt sich auf. Wenn es doch seine Vorschriften sind. Um das zu verstehen, ein paar Hinweise zu Amos und zu seiner Zeit. Er lebte ca. 750 Jahre vor Christus. Israel war in zwei Staaten geteilt. Im Nordreich gab es Israel und im Südreich Juda. Und die waren sich über lange Jahrhunderte nicht grün. Die waren teilweise verfeindet. Die waren getrennt, obwohl sie zueinander gehörten. Aber wir Deutsche kennen es ja, wenn ein Land, das eigentlich zusammengehört, getrennt ist. Aber das waren keine 40 Jahre, sondern 250 Jahre. Amos war kein hauptamtlicher Prophet. Amos war ein Bauer, ein Viehzüchter und er hat im Nordreich gewirkt, obwohl er aus dem Südreich stammte. Und jetzt wird's spannend. Es gab immer wieder politische Konstellationen mit Syrien, mit Ägypten. Auf jeden Fall war es so, und das kommt uns vielleicht bekannt vor, dass es einige Reiche gab, einige wenige Menschen, die Macht hatten, die reich waren, die wohlhabend waren, aber die große Mehrheit waren einfache Leute, Bauern und einfach arm. Und diese Schere von Reich und Arm ging immer weiter auseinander. Es gab Hungersnot im Land und die Reichen haben sich überhaupt nicht darum gekümmert. Sie haben ihren Reichtum immer mehr vermehrt und die Gerichte waren bestechlich. Ja? Im Gericht wurde Recht gesprochen, der den Richter gut bestechen konnte, der ihn bezahlen konnte. Den Armen blieb oft nichts Übriges, als zum Geldverleiher zu gehen und der sie oft zwang, Grund, Boden und sich selbst zu verpfänden. Also man muss sagen, das gesellschaftliche Leben in Israel im 8. Jahrhundert vor Christus war geprägt von Kapitalismus, von Korruption und von Unterdrückung. Der kleine Mann wird bedenkenlos fertig gemacht, während die Reichen immer mehr Reichtum aufhäufen. Und jetzt kommt der Punkt. Das Unerhörte, was Gott jetzt im Blick hat, ist, Dieselben Leute, die während der Woche verantwortlich waren für die sozialen Missstände, für die Ausbeutung, die gingen am Sabbat super fromm in den Tempel und sangen Lieder und brachten Opfer. Und waren sich sicher, Gott findet uns gut. Die besten Tiere für Gott, die schönsten Lieder für Gott. Aber 5 Tage in der Woche Ausbeutung, Korruption. Und das ist das Problem an dieser Stelle. Gott hat kein Problem mit schönen Gottesdiensten, auch mit tollen Liedern, auch mit einem wunderbaren Gemeindeprogramm. Da hat Gott doch nichts dagegen. Er freut sich, aber all das, was wir tun an Frömmigkeit, an Gemeinde, an Religion, an Spiritualität, muss mit dem zusammenpassen, was wir im Alltag leben. Es muss zusammenpassen zu den Werten, die Gott wichtig sind. Und wenn das nicht passt, dann lehnt Gott es ab. Auch die schönsten Gottesdienste, die exzellenteste Musik, das perfekte Gemeindeprogramm, die schönsten Häuser, sie sind Gott nicht wichtig, wenn er merkt, einerseits sind sie super fromm und pflegen ihren Glauben, aber im Alltag, am Montag und Dienstag, leben sie überhaupt nicht das, was mir wichtig ist. Das ist das Problem, was Gott hier anspricht. Welche Werte sind ihm denn wichtig? Hier geht es um einen ganz bestimmten Wert, der immer wieder auftaucht. Das heißt hier, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es geht Gott um Gerechtigkeit. Das hält er für grundlegend wichtig im Umgang miteinander, in den Gerichten, dass wir gerecht miteinander umgehen. Zwischen den Generationen in der Gesellschaft ist Gerechtigkeit unglaublich wichtig. Und er sagt, das ist wie Wasser, wie ein nie versiegender Bach. Man kann sagen, eine Gesellschaft gedeiht nur dann, wenn es gerecht zugeht. Und ich würde sagen, Gerechtigkeit ist auch eine Voraussetzung für Frieden. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie kommen zu ihrem Recht, sie sind im Blick und mit ihnen wird gerecht umgegangen, dann können sie auch zu schwierigen Wegen ein Ja finden. Wenn sie aber das Gefühl haben, es gibt eine Schieflage, es gibt Ungerechtigkeit, das ist oft der Wurzelboden für Konflikte. Gerechtigkeit ist für Gott so wichtig, und zwar, weil alle Menschen vor ihm gleich sind. Er unterscheidet nicht zwischen den Superintellektuellen und den eher schlichten Menschen, soziale Herkunft, Figur, all das ist Gott, hat Gott vor Gott keine Bedeutung. Jeder Mensch ist vor ihm gleich. Jeder Mensch ist als sein Ebenbild geschaffen und darum möchte er auch, dass Gerechtigkeit herrscht zwischen seinen Leuten. Und damit wird deutlich, spätestens jetzt, dass Glaube immer eine politische Dimension hat. Es geht nicht darum, dass alle Christen in der Partei sein müssten, aber Glaube ohne Politik, ohne gesellschaftliches Engagement ist einfach nicht möglich, weil Gott politisch ist, weil Gott gesellschaftsinteressiert ist, weil es Gott um politische Fragen geht, um Gerecht und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und wir als Gemeinschaftsleute, sage ich jetzt auch mal selbstkritisch, wir sind an dieser Stelle nicht wirklich gut, glaube ich. Uns ist die Bekehrung und die Gottesbeziehung und so, das ist uns wichtig. Aber wo setzen wir uns ein, wirklich für politische Themen? Wo gehen wir auf die Straße und ringen darum, kämpfen gegen Ungerechtigkeit? Wir finden das manchmal ein bisschen kritisch, dass das in der Kirche Überhand nimmt. Das mag auch kritisch zu sehen sein, aber wir fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Zu einem wirklichen evangelischen, lebendigen Gottesdienst gehört immer auch die Frage nach dem, was in der Gesellschaft nötig ist. Und darum, hier geht es um soziale Gerechtigkeit. Auch in dem Text von Wolfgang, den er gelesen hat, aus Jesaja 1, selber Jahrgang, selbe Zeit, der eine im Nordreich, der andere im Südreich, dieselben Probleme, dieselben Ansagen. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Und ich befrage vor der Bundestagswahl die Parteiprogramme nach dieser Frage. Was tut ihr für soziale Gerechtigkeit? Wie versteht ihr soziale Gerechtigkeit? Welche Programme habt ihr? Welche Ideen habt ihr? Und natürlich auch, wie soll das bezahlt werden? Man kann ja nicht nur Geld verteilen. Aber die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ist keine Idee von Karl Marx oder von der SPD oder von der Linkspartei, sondern es ist eine Erfindung Gottes, die soziale Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament ist das nicht anders. Im Neuen Testament, auch Jesus kann so schroff sein, ja? Und Jesus sagt, selig sind, die Hunger haben nach Barmherzigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist gesellschaftlicher Umgang. Und natürlich das Gebot der Liebe. Du sollst Gott lieben, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und auch im Neuen Testament gibt es diese Aussage, liebe Leute, euer Glaube, eure Frömmigkeit muss mit dem zusammenpassen, was ihr in eurem Alltag lebt. Wenn das auseinanderdriftet, dann macht das keinen Sinn. Ja, 1. Johannesbrief, ich zitiere mal. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie will er Gott lieben, den er nicht sieht? Also Glaube und Werke, das muss zusammenpassen. Glaube und Gesinnung, das muss passen. Der Sonntag muss mit dem Montag zusammenpassen. Mit unseren Werten. Und hier bei Amos und bei Jesaja sind es vor allem gesellschaftliche Dinge, die im Mittelpunkt stehen. Man kann das auch auf andere Themenfelder beziehen, was Werte betrifft. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch diese Fragen stellen. Denn die politischen Herausforderungen, die jetzt auch vor der Bundestagswahl bewegt werden, Klimawandel, Digitalisierung, soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, und Ohnmacht und Ärger angesichts der politischen Unfähigkeit jetzt in Afghanistan, was da alles schiefgelaufen ist, da ist ja einfach Ohnmacht und Ärger, wo man ja auch gar nichts machen kann, außer zu beten, dass wir uns wirklich einmischen, dass wir uns engagieren. Jeder natürlich so, wie er kann. Und dass wir wirklich zur Wahl gehen. Ne? Ein Prediger macht keine Wahlempfehlung, das ist auch gut so. Aber ein Prediger ermutigt, zur Wahl zu gehen. Und euch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Genau. Ich komme zum Schluss. Das ist kein schöner Text, wie der Mitarbeiter vor dem Gottesdienst sagt. Es ist kein freudiger Text. Es ist ein herausfordernder Text. Aber so sind die Propheten, fast alle. Sie wecken, sie wollen uns mahnen, sie wollen uns wecken, aber nicht, weil sie uns fertig machen wollen. Es geht um eine Inspektion, es geht um ein Hineinblicken, und Inspektion heißt immer Mängel aufdecken, aber Mängel auch beseitigen. Und ich wünsche mir, dass ihr so auch die Bibel lest, dass ihr euch fragt, Gott, wo willst du reinreden bei mir? Wo willst du mir etwas sagen, was mir nicht passt? Und ich will zuhören und ich will nicht auf durchzustellen, sondern will auch diese Worte mir gefallen lassen. Amen.